unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der für den heutigen Sonntag vorgesehene Predigttext steht beim Propheten Micha im 6. Kapitel. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an 4000 Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Himmlischer Vater, segne du dieses Wort an uns allen. Liebe Gemeinde, es ist von entscheidender Bedeutung zu fragen, wer sagt mir eigentlich, was richtig ist und was gut ist? Wer bestimmt meine ganz persönliche Ethik? Wer bestimmt die Art meines christlichen Lebens? In Sicht der Ethik gibt es momentan eine große Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Noch vor ungefähr 20 Jahren konnte man allgemein davon ausgehen, dass es einen Konsens gab in Sachen Ethik. Die Mehrheit war dafür, die 10 Gebote Gottes als ethische Norm zu verstehen. In der Tatsache, den 10 Geboten nicht entsprechen zu können, lag dennoch die Überzeugung, sie sind der eigentliche Maßstab für richtiges Handeln, für Gut und Böse. Diese Zeiten sind vorbei. Und wir als Kirche müssen zur Kenntnis nehmen, dass in grundsätzlich ethischen Fragen wir in einer Minderheitenposition sind. Wir haben nicht die Mehrheit in christlich-ethischen Fragen. Mit dieser Problematik wird die Kirche selbst nicht immer gut fertig. Und daher obliegt sie der Gefahr, die ethischen Normen einem Zeitgeist anzupassen, einer sogenannten gefühlten oder auch wirklichen Mehrheitsmeinung im Volk. Dabei bleibt die Frage nach der Wahrheit der Ethik auf der Strecke. Jüngstes Beispiel haben wir beispielsweise in der sogenannten Orientierungshilfe der EKD, wo ganz deutlich wird, hier wird nicht der Wahrheit des Evangeliums, der Wahrheit der ethischen Wahrheit der Bibel entsprochen, sondern dem Zeitgeist. Aber wie ist das denn allgemein mit dem ethischen Bewusstsein? Gibt es da überhaupt ein etwas Verbindliches? Ich habe den Eindruck, dass für die Mehrheit Folgendes gilt: Gut ist, was mir nützt, schlecht ist, was mir schadet. Dabei ist eigentlich Gott als Gegenüber gar nicht im Blick, sondern ich stelle mich ins Zentrum für das, was an Gutem mit mir, an mir geschieht oder auch nicht. Dies führt dahin, dass es ein Toleranzverständnis gibt, wo man dann sagt, lass mich in Frieden, ich lass dich in Frieden, und das nennen wir Toleranz. Eine unglaubliche Verkürzung eines ethischen Bewusstseins. Und wir müssen einmal mehr feststellen, Die ethische Norm wird nicht geprägt, weder durch Synodale noch durch parlamentarische Mehrheiten. Sondern was ethische Norm ist, ist vorgegeben. Mensch, das ist dir doch gesagt, sagt der Prophet Micha. Es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist. Ja, wer hat das denn gesagt? Gott. Auch in einer Zeit, in der viele so leben, als wenn es Gott nicht gäbe, ist für uns Christen die Norm der Wirklichkeit Gottes in seinem Gebot, in seinem Anspruch an uns. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und darin liegt letztlich die Orientierung in der Wahrheitsfrage, in der Frage nach der Wertekategorie. Und gerade in einer Zeit, in der relativ viele Menschen neu nach den Werten Gottes fragen, wird man neu sich orientieren müssen an Gott. Aber Gott, ist er wirklich der höchste Wert? Wo Gott nicht der höchste Wert ist, ist eigentlich die Wertediskussion ziemlich banal. Deswegen gibt es auch sehr schöne Salonmeinungen und Salonreferate über die Vertiefung der Werte in unserer Gesellschaft. Aber wie gesagt, da wo Gott nicht der höchste Wert ist, da ist diese Wertediskussion eigentlich wenig wert. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Damals hatte man die Meinung zur Zeit des Propheten Micha, ich weiß schon, was dem lieben Gott gefällt. Was nämlich opfern, Tiere opfern, Kälber opfern, Ochsen opfern, von der Ernte, von der Olivenernte opfern. Mit dem Kinderopfer hatte man es natürlich nicht mehr, aber eben je mehr du opferst, desto deutlicher ist die Nähe Gottes bei dir. Und im Prinzip sagt der Prophet Micha, wisst ihr was? Ihr seid Heuchler. Warum? Ihr geht in den Tempel, ihr opfert, das heißt, ihr lasst da Kälber schlachten und Ochsen schlachten. Teilweise werden die auch durch euch selbst und mit euch selbst verspeist. Dann habt ihr euren vermeintlichen Gottesdienst getan und dann lebt ihr euren Alltag nach eurem eigenen Sinn. Schön geheuchelt. Interessanterweise bringt der Prophet Micha, der ja in der Zeit zwischen 750 bis 690 vor Christus lebte, bringt in Erinnerung, dass gute Handeln und das, was gut ist und das im guten Leben, bewirkt auch die Nähe Gottes. Also wer gottlos lebt, kann nicht die Nähe Gottes für sich reklamieren. So wie manche dann auch einfällt, die sagen, oh, wisst ihr, Pastor, ich weiß schon Bescheid, ich muss nicht in die Kirche rennen, ich weiß schon, was hier, ich habe hier Gott hier in meinem Herzen. Da brauche ich nicht irgendeinen, der mir sagt, da muss ich auch nicht in die Kirche rennen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was von der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten. Gottes Wort halten, das heißt, die Offenbarung Gottes, so wie sich Gott selbst bekundet hat, in seinem Wort wirklich ernst nehmen. Eigentlich hat hier Luther das nicht so ganz richtig übersetzt. Wenn da steht im Hebräischen etwas von, ja, wenn ihr Gutes tun wollt, ihr müsst das Recht wahren, ihr dürft die Armen nicht benachteiligen. Ihr müsst Gutes tun im Sinne von Rechtes tun. Das hat Luther etwas geärgert, das hat doch halt mal stopp. Wenn ich das jetzt so weiter übersetze, dann kommen einige Leute auf die Idee einer Werkgerechtigkeit. Wir müssen nur so sozial engagieren und dann ist das mit dem lieben Gott schon alles in Ordnung. Da hat er die Gefahr schon richtig gesehen. Und es ist ja so, dass, liebe Gemeinde, dass wir heute meinen, die Kirche oder der einzelne Gläubige, die Christenheit entspräche am besten dem Worte Gottes. Wenn es um solche Themen wie Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung geht, es augenfällig, dass da immer primär die Rede ist von Verbesserung der Lebensverhältnisse. Von Bekehrung zum wahren Glauben, zur Bekehrung zu Christus. Dass die Menschen bekennen können, dass Christus wirklich der Herr sei. Das ist zu vernehmen in Spurenelementen. Und das ist das, was betroffen macht. Auch bei sogenannten evangelikalen Missionswerken. Und die Tatsache, dass man Gott in den Mund nimmt und sich einer frommen Sprache bemächtigt, sagt über die Befolgung des Wortes Gottes und des Willens Gottes leider nur wenig aus. Wie ist es denn mit der Autorität der Heiligen Schrift bestellt, liebe Gemeinde? Ich habe den Eindruck, dass zunehmend mehr und nicht nur bei den Oberen der EKD, auch bei Otto Normalchrist, das Bibelverständnis durch den Durchlauf älter der eigenen Intellektualität und das durch das sogenannte Verständnis von heute laufen muss. Nicht wir müssen uns vor dem Wort Gottes rechtfertigen, sondern das Wort Gottes muss sich vor uns rechtfertigen. Kann ich das heute noch so verstehen? Da wird die Bibel teilweise gesehen, wir wissen das ja, als Steinbruch. Da, wo Bibelworte meine persönliche Frömmigkeit bestärken, sage ich, Gottes Wort in Ewigkeit. Amen. Da, wo sie mich in Frage stellen, und das passt mir nicht, dann sage ich, oh, das ist zeitbedingt. Und das kann ich mir mit meinem intellektuellen Hintergrund und meinem Lebens 2013 nicht mehr vorstellen. Und dann kommt etwas Schlimmeres. Es wird die Liebe Gottes gegen sein eigenes Wort in Stellung gebracht. Dann steht das mal in der Bibel, wenn man sagt, ja, wenn wir müssen das alles sehen unter dem Blickpunkt der Liebe Gottes, so wollen wir mal nicht so gesetzlich sein. Unter der Liebe Gottes ist dann wieder alles möglich. Nach dem Motto, Liebe und dann tu, was du willst. Nichts ist so verführerisch, liebe Gemeinde, wie der Gebrauch bzw. Missbrauch von Liebe. Gottes Wort halten heißt wirklich in Treue die Bibel ernst nehmen. Es ist mir häufiger in der Seelsorge auch bei Hausbesuchen so begegnet, dass mir Leute dann entgegenkommen und sagen, hier, pass auf, guck es mal hier, das ist doch die Bibel meiner Großeltern. Richtig schön, alte Bibel. Da sage ich, wo haben Sie denn Ihre eigene? Teilweise wurde dann an die Konfirmationsbibel gezeigt, so mit Goldrand und so. Man merkte dann, es fühlt sich das Gold also noch sehr frisch an. Das wäre da nie richtig aufgeschlagen worden. Also es waren in der Bibel null Gebrauchsspuren. Das ist der Wille Gottes. Wort halten. Nicht Bibel als Buch halten, sondern es ernst nehmen, lesen, hören und bewahren. Warum ist denn das so wichtig? Wenn man Gott den Mund verbietet, sich wie ein Taubstummer gebärdet, dann ist Gott tot. Nicht von sich aus, sondern an uns. Denn er will ja mit uns anderen zu uns reden, zu uns sprechen, uns warnen, uns trösten, uns auferbauen durch sein Wort. Und der regelmäßig die Bibel liest, der merkt ja auch, wenn er das auf sich bezieht, wie Gott ihn anspricht, wie er ihn stärkt und tröstet in seinem Alltag. dann, dass wir mit dem Wort verbinden, die Autorität Christi. Wort Gottes ist also nicht nur die Bibel, sondern die, das offenbarte Wort Gottes und die höchste Form der Offenbarung ist Jesus Christus. Das Wort ward Fleisch. Gott wurde Mensch. Und wir können mehr sagen als der Micha. Der Prophet Micha meint mit dem Wort Gottes halten, meint er tatsächlich festhalten an den Offenbarungen, der kannte Jesus noch gar nicht, da seid ihr viel besser dran. Aber das heißt eben, Gottes Wort halten, halt dich an Jesus fest. Nimm ihn auf, lebe mit ihm, sprich mit ihm, lass dich von ihm ansprechen. Diese Dinge mehr, Jesus nicht den Mund verbieten. Was wir heute erleben, ist teilweise auch wiederum ein selektiver Jesus, ein missbrauchter Jesus, ein Missbrauch des Wort Gottes, ein missbrauchter Jesus. Den mag man gern als den der Nächstenliebe propagiert, mag man ihn gern. Aber als Heiland und Erlöser, als der mich von Sünde, Tod und Teufel errettet, der sein Blut für mich vergossen hat, ist längst nicht mehr allgemein Gut des Glaubens der Christen, liebe Gemeinde. Bei den lutherischen Kirchen ist es ja so, dass in der Gottesdienstliturgie normalerweise jedes Mal gesungen wird beim Heiligen Abendmahl: Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Das Agnus Dei. Der Leiter des Theologischen Ausschusses der seinerzeitigen Nordelbischen Kirche, jetzt Nordkirche, hat in seiner Gemeinde durchgesetzt, in Blankenese, dass in diesem Gottesdienst nicht mehr gesungen wird: Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Warum nicht? Wenn man meint, das kann man der Gemeinde nicht mehr zumuten, diese Sache mit dem Sühneopfer, das begreift heute kein Mensch mehr, also bleibt es weg. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Ja, fordert nicht so oft, du bist immer bitteschön, sondern er fordert es. Keiner hat ein Anrecht, was zu fordern, dass unsere Seele anlangt, außer Gott. Und er erwartet das, dass wir Gottes Wort halten. Also wir können Gott nicht zufriedenstellen mit irgendwelchen moralischen guten Leistungen. Das wissen wir ja auch alle inzwischen. So viel haben wir ja begriffen durch die Reformation. Sondern eben durch das Wort Gottes. Und wenn er uns da ermahnt, unser Gott, dann will er uns doch nicht drohen mit dem Wort Gottes, sondern sagen: Was hast du für einen Schatz mit dem Worte Gottes? Was hast du für einen Schatz mit Christus? Du hast den Zuspruch des ewigen Lebens, der Erlösung, des Heils. Gott will mit dir in Korrespondenz treten. Die ganze Bibel ist, wenn man sie so liest, letztlich ein Liebesbrief Gottes an dich. Deswegen nimm das wahr, und wer das Wort nicht lebt, lebt in einer tiefen Beziehungskrise zu Gott. Das ist ein kranker Glauben. Das nächste, wir sollen Liebe üben. Liebe üben. Liebe ist ja ein geflügeltes Wort, auch bei den 10 Geboten. Wenn mir Leute begegnen, ach, dann halte die 10 Gebote und so, dann bin ich immer ganz erstaunt, wie Leute das denn können. Es geht so nach der einfachen Art: Ich habe noch die Ehe gebrochen, geklaut habe ich auch noch nicht und habe noch keinen umgebracht. Also, und mit den Lügen, naja, also irgendwie lügen wir ja alle mal so ein bisschen, das sind ja Notlügen, also die dreist lüge ich eigentlich regelmäßig nicht. Und dann meint der Betreffende, er hätte die Gebote gehalten mit der Nächstenliebe und so. Interessanterweise ist von den ersten 3 Geboten dann kaum die Rede, wo es um die Liebe zu Gott geht. Aber das entscheidende Gebot ist nicht das 5. Gebot, du sollst nicht töten, Das Entscheidende Gebot ist das Erste. Gott über alle Dinge fürchten, ihm und vertrauen. Liebe üben, das heißt, wir müssen uns hineinbegeben in die Liebe. Und der kann besser lieben, der geliebt ist. Das heißt ja auch, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wie ich schon manchmal sage auch, die Geliebten sind liebesfähiger. Und wer sich der Liebe Jesu aussetzt, der Liebe Gottes aussetzt, der wird wieder neu befähigt zu lieben. Liebe üben. Und das andere, demütig sein vor deinem Gott. Der Begriff Demut kommt in der Durchschnittssprache nicht mehr vor. Und ich glaube, es ist nicht nur der Begriff abhanden gekommen, sondern auch die Wirklichkeit, die damit gemeint ist. Kennst du demütige Menschen? Die Demut wird heute nicht mehr als Tugend begriffen, sondern eher als devotes Verhalten, das man sich mal schleunigst abgewöhnen sollte. Demut wird umschrieben teilweise mit Dienemut. Dass einer den Mut hat zum Dienen. Demut vor Gott hieße dann, ich diene meinem Gott gerne. Für dieses Demütigsein könnte man auch übersetzen, du sollst wachsam, aufmerksam, bereitwillig leben mit Gott. Nun möchte ich mal einen Vergleich sagen, der etwas ungewöhnlich ist in der Kirche, aber entstammt aus einer Beobachtung. Wer selbst einen Hund hat oder Hunde beobachtet, der macht eine regelmäßige Erfahrung. Der Hund hat ständig einen Blick auf Herrchen und Frauchen. Das muss man mal sehen. Der findet seinen Blick nie irgendwo generell ab von Herrchen oder Frauchen. Und das Tier, wenn es denn erzogen ist, will eigentlich immer dem Willen von Herrchen und Frauchen entsprechen. Beobachtet das mal, wenn so ein Hund sitzt, immer guckt nur hoch, was ist denn jetzt los, was passiert jetzt? Das heißt, der Hund ist eigentlich aufmerksam, wach gegenüber seinem Herrchen. Nun will ich euch nicht mit Hunden vergleichen, aber es ist ja immer schon so ganz gut, wenn man sagen kann, so eine gewisse tierische Möglichkeit der Aufmerksamkeit, wenn uns das annähernd so gegeben wäre, im Hinblick auf Gott und sein Wachsein für ihn, aufmerksam sein auf Gott. Demütig sein vor Gott hieß es dann mal, ich bin aufmerksam, ich bin offen für das, was er mir sagen will, mein Alter, was dann geschieht. Ich bin wach. Ich dachte immer, oh, ich weiß schon Bescheid, diese schläfrigen Christen, die wissen schon immer alles. Wir sind dann für Gott nur in der Weise geöffnet, dass sie sagen können, ich weiß eigentlich schon alles. Sondern wachsam sein, für Gott demütig sein, vor Gott. Liebe Gemeinde, es ist für uns eine hohe Ehre, sich mit seinem Sinn und seinem Verstand Gott hinzugeben. Denn nur wer hingibt, der empfängt. Das ist auch das größte Geheimnis der Liebe. Wer hingibt, der empfängt. Und was das größte Geheimnis Gottes ist, ist tatsächlich dies, dass dieser Gott, der Demut von dir will, nicht herrscht. Nicht dieses arrogante, schalte erstmal meinen Verstand ein. Ich lasse mich sehr viel mehr prägen vom Geist der Aufklärung, aus der Aufklärung als vom Heiligen Geist. Nein, es ist hier ganz klar, Gott ist demütig und er zeigt uns seine Demut in Jesus. Wir bekennen im Vergleich zu allen anderen Weltreligionen einen demütigen Gott. Er hat sich demütigen lassen bis hin zum Kreuz, damit du nicht für alle Zeit gedemütigt sein müsstest von Sünde, Tod und Teufel. Jesus geht den niedrigsten Weg. Er ist unter uns geworden, ein Sklave, ein Diener. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Gott will keinen von uns gedemütigt sehen. Und schon gar nicht durch die Macht des Todes und der Schuld. Insofern heißt es, demütig sein, geh in die Schule Jesu, lerne von ihm Demut. Wer in der Nachfolge Jesu ist, der lebt letztlich Demut. Und wir erinnern uns an Jesu Wort in diesem Zusammenhang, das wir kennen aus dem Matthäus-Evangelium. Da heißt es, unter dem Lobpreis, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, nun kommt es. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der findet Ruhe in seiner eigenen Seele. Der im Grunde genommen sich die Demut Jesu gefallen lässt. Das sind unsere Seelen häufig unruhig. Auch Christenmenschen haben nervöse Seelen, ängstliche Seelen. Es bedarf da wirklich, sich hineinzugeben in die Demut Jesu. Und das ist die schönste Demut, sich Jesu Demut gefallen lassen. Das hat nichts Devotes. Wir nehmen uns heraus aus dem persönlichen Machtgehabe und stellen uns in die große Macht der Demut Gottes. Es ist ja gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir wissen, was gut ist. Mensch, du weißt das doch. Erst recht, Christ, du weißt das doch. Dann lebe das. Und der Imperativ, der so stark klingt, ist letztlich ein Indikativ. Tu das und du erlebst als Christ wirklich die riesengroße Freude, dass Gott zu dir spricht in dein Leben rein, dass er nicht schweigt, dass Jesus für dich da ist, für dich gestorben und auferstanden ist. Du erlebst neu die neue Erweckung der Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Du erlebst, was das bedeutet, dass sich dein Gott für dich hingibt, dass du einem dienen darfst, der sich im Dienst für dich aufgezehrt hat. Die Freude des Glaubens, ein Ergebnis dessen, dass wir uns der Ethik Gottes stellen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.